Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Im Frauenmonat März holen wir Einrichtungen vor den Vorhang, die besonders wichtige Arbeit speziell für Frauen und Mädchen leisten. In Graz ist eine dieser Anlaufstellen das Frauenservice am Ländplatz. Mit zahlreichen Veranstaltungen und Workshops sowie in persönlichen Beratungen werden Frauen unterstützt und ermutigt, etwa wenn sie von häuslicher Gewalt betroffen sind.
So gelingt es in der Beratung dann auch sehr schnell, Vertrauen aufzubauen und auch diese Themen anzusprechen, die die Frauen teilweise noch nicht einmal ihren besten Freundinnen erzählt haben.
Die jüngsten Kürzungen der Förderungen durch die Landesregierung treffen auch das Frauenservice, das sein Angebot und seine Öffnungszeiten aus diesem Grund einschränken musste.
Deswegen ist mir das so wichtig, das politisch zu thematisieren, dass wenn wir solche Angebote reduzieren, wir auch die Verantwortung tragen in der Politik, dass Frauen nicht mehr frühzeitig Anlaufstellen finden und sich nicht mehr frühzeitig helfen lassen können.
Sagt die grüne Clubobfrau Sandra Krautwaschel. Sie hat die Juristin Petra Leschans vom Frauenservice Graz zu einem Gespräch eingeladen.
Hallo und willkommen bei unserem Podcast Hintergründig. Wir wollen heute eine Organisation vor den Vorhang holen, nämlich das Grazer Frauenservice, das seit vielen, vielen Jahren sich für die Belange und die Stärkung von Frauen einsetzt. Und ich begrüße heute die Juristin Petra Leschans, die auch schon seit vielen Jahren da tätig ist. Und ich würde dich mal bitten, uns einen Überblick über eure Arbeit zu geben und einen Einblick, was ihr alles so anbietet und macht.
Sehr, sehr gern. Im Frauenservice haben wir den Vorteil, dass wir schon sehr lange, also insgesamt 41 Jahre für Frauen in Graz und in der Steiermark da sind und da natürlich auf viel Erfahrung auch zurückgreifen können. Unser Team ist sehr breit aufgestellt. Ich bin für die Rechtsberatung zuständig, aber Frauen kommen auch mit sozialen Belangen zu uns, wenn es sich finanziell knapp ausgeht, was leider immer öfter der Fall ist. Wir bieten psychologische Beratung an, interkulturelle Beratung und sind als Beratungsstelle auch eingebettet in ein größeres Team, wo wir eine Bibliothek im Haus haben, eine feministische Bibliothek, Bildungsveranstaltungen, Kulturveranstaltungen in unserem Infocafé Palava. Also es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum Frauen ins Frauenservice kommen. Und das macht es für viele auch sehr einfach und niederschwellig, weil das Angebot so breit ist.
Das klingt ja wirklich sehr, sehr breit gefächert und sehr gut für Frauen erreichbar. Kannst vielleicht noch kurz auch sagen für unsere Zuhörenden, wo ihr da in Graz erreichbar seid?
Das Frauenservice ist in Graz ganz zentral und einfach zu erreichen am Ländplatz. Wir sind sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch natürlich mit Rad und zu Fuß gut erreichbar und bieten eben im Erdgeschoss einen großen Veranstaltungsraum, in dem auch Vernissagen stattfinden. In der Beratungsstelle haben wir aber auch einen ruhigeren Bereich, wo man sich dann vertraulich und anonym auch mit den Beraterinnen Termine ausmachen und austauschen kann.
Sehr gut. Jetzt ist es ja so, gerade aktuell gibt es ja zahlreiche Kürzungen auf Landesebene, die euch auch betroffen haben oder betreffen und damit natürlich auch euer Angebot betreffen und reduzieren. Kannst du uns da mal ganz kurz einen Einblick geben aus deiner Arbeit, was das bewirkt oder wozu das auch führt und welche Folgen das hat?
Wir verstehen natürlich, dass die Zeiten derzeit nicht ganz einfach sind und auch Gelder mit Bedacht ausgegeben werden müssen. Uns hat es insofern hart getroffen, als das Infocafé Palava, das eben im Erdgeschoss für viele Frauen ein sehr einfach zugänglicher Ort ist, einen Tag in der Woche aufgrund der Förderkürzungen schließen muss. Damit ist für Frauen, die am Mittwoch kommen, nicht mehr möglich, dass sie einfach zu uns hineinkommen oder dass sie uns telefonisch erreichen. Und das macht mir als Juristin natürlich besonders Sorgen, weil viele kommen auch in laufenden Gerichtsverfahren mit Briefen, die auch mit Fristen versehen sind, wo rasch geantwortet werden muss. Mhm. Und diese Zeiten können dann sehr abgehen. Außerdem, gerade bei gewaltbetroffenen Frauen, ist die Hürde, dass man sich an eine Einrichtung wendet, natürlich eine hohe. Also es ist ja fast wie ein Coming-out, wenn man da erstmalig davon erzählt. Und wenn ich mir da vorstelle, dass ich mich überwunden habe, zu einer Einrichtung zu gehen, und es ist dann die Türe verschlossen und ich muss das noch einmal schaffen, einen Tag später wiederzukommen, dann glaube ich, ist es da wichtig, dass Einrichtungen, bei denen Frauen ja gerne und auch regelmäßig kommen, die von Gewalt betroffen sind, tatsächlich auch jeden Tag in der Woche geöffnet sind.
Mhm. Ja, ich war ja gerade erst unlängst bei euch in der Einrichtung, habe euch besucht, da mit der Geschäftsführung gesprochen, und da ist mir das auch noch mal so bewusst geworden. Nicht? Wir reden gerade anlässlich dieser furchtbaren Femizide, die es auch heuer schon wieder gegeben hat, immer dann über Gewalt gegen Frauen, wenn es schon vollkommen eskaliert ist, dann sind auch alle zutiefst erschüttert und sagen, wir müssen da was tun. Und dann ist es für mich natürlich umso unverständlicher, dass gerade so niederschwellige Angebote, wo man frühzeitig vielleicht was auffangen kann und verhindern, dass diese Gewalt eskaliert, dann reduziert werden, weil das ist halt das, wo man dann eigentlich auch provoziert, dass Frauen sich aus diesen Gewaltspiralen nicht lösen können. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was erzählen aus deiner langjährigen Erfahrung, wie so diese ersten Ansätze von Gewalt in Beziehungen an euch herangetragen werden und was euch Frauen da erzählen und wie ihr dann auch da agiert?
In der Rechtsberatung beim Frauenservice ist es ganz oft so, dass Frauen uns auch ein bisschen abtesten. Ich verstehe es gut, dass man zuerst einmal sich ein Bild machen möchte, wo man diese ganz privaten Dinge erzählt, ob man der Beraterin auch Vertrauen schenken möchte. Und bei mir in der Rechtsberatung ist es oft so, dass Frauen einmal mit allgemeinen Fragen bezüglich Scheidung und Trennung kommen und mir dann erst während dem Beratungsgespräch auch auffällt, dass da noch ein bisschen mehr ist. Und für mich ist einfach der Gradmesser immer, wenn Frauen ganz klar auch artikulieren, dass sie vor dem Partner Angst haben.
Okay.
Also in einer Beziehung kann so ein Gefühl keinen Platz haben, wenn sie nicht ins Toxische abgeglitten ist. Und so gelingt es in der Beratung dann auch sehr schnell, Vertrauen aufzubauen und auch diese Themen anzusprechen, die die Frauen teilweise noch nicht einmal ihren besten Freundinnen erzählt haben.
Also das halte ich für so unglaublich wichtig, ja, und deswegen ist mir das jetzt auch gerade so wichtig, das immer wieder auch politisch zu thematisieren, dass wenn wir solche Angebote reduzieren, wir eigentlich auch die Verantwortung tragen in der Politik, ja, dass Frauen nicht mehr frühzeitig Anlaufstellen finden und sich nicht mehr frühzeitig helfen lassen können, ja. Wie siehst du das eigentlich, also jetzt im Kontext der gesamten Entwicklungen? Wir haben ja nach wie vor, und wir gehen jetzt auf den Frauenmärz zu, einen Gender Pay Gap. Also wir wissen, Frauen verdienen nach wie vor weniger. Frauen sind sehr oft auch finanziell abhängig noch von Männern. Und das wird auch in der jetzigen politischen Situation oft kleingeredet. Ja, oder es wird nicht als so großes Problem gesehen. Aber im Kontext mit Gewalt und Gewalt in Beziehungen, kannst du uns da ein bisschen berichten, wie sich das auch auswirkt oder welche Konsequenzen dann Frauen zu tragen haben, wenn sie so finanziell abhängig sind?
Wir sehen in der Beratung beim Frauenservice, dass die ökonomischen Ressourcen in der Gesellschaft sehr ungleich verteilt sind. Wir erfahren von den Klientinnen allein schon um die Beratung in Unterhaltsfragen gut machen zu können, ja auch ganz genau, wie viel sie verdienen, wie viel der Partner oder der Ex-Partner verdient. Und da sehen wir diese statistischen Zahlen dann wirklich sehr klar angreifbar, auch jeden Tag vor uns in der Beratung. Ökonomische Ressourcen sind ungleich verteilt und das führt auch zu unglaublich unterschiedlichen Handlungsspielräumen, wenn es in einer Beziehung zu Gewalt gekommen ist. Wenn ich nichts ansparen kann, damit ich mir eine eigene Wohnung nehmen kann, wie soll ich mich denn da trennen? Genau. Wenn ich weiß, dass ich die Lebenshaltungskosten nicht alleine stemmen kann, wenn keine ausreichend verfügbaren Kinderbetreuungsmöglichkeiten da sind, damit ich Vollzeit arbeiten kann, dann habe ich wesentlich weniger Möglichkeiten, ein lang andauerndes Gerichtsverfahren durchzuhalten. Kann ich mir anwaltlich vertreten nicht leisten, wenn ich die Ressourcen nicht habe. Und da sehen wir dann eine Benachteiligung auf vielen, vielen Ebenen, die für Personen, die auch tatsächlich lebensgefährliche Situationen zu Hause schon erlebt und überlebt haben, dann zu schwierigen Situationen führen. Und es ist bei uns jeden Tag Thema in den Beratungen im Frauenservice und wir erarbeiten dann gemeinsam mit den Klientinnen einen Plan, wie der Ausstieg aus der Gewaltbeziehung trotz aller dieser Hürden gelingen kann.
Ich halte das für so unglaublich wichtig, weil man hört das einfach auch in den Diskussionen so oft nicht, dass dann die Leute, die eben diesen Einblick offensichtlich nicht haben, sagen, ja, warum ist denn die Frau nicht gegangen? Ne? Warum hat sie sich das so lang gefallen lassen? Und das ist ja eben genau einer der Gründe, ist ja diese auch finanzielle Abhängigkeit teilweise und diese Unmöglichkeit, sich ein eigenes Leben aufzubauen. Und Kinderbetreuung ist ja auch etwas, was wir sehr, sehr stark die ganze Zeit fordern, dass es eben möglich sein muss für alle, auch Frauen, ihre Kinder gut untergebracht zu wissen und auch mit einem Vollzeitjob vereinbar gut untergebracht zu wissen. Und deswegen finde ich diesen Aspekt so wichtig, das immer und immer wieder zu betonen. Also das ist für mich auch wirklich eine gesellschaftliche Bewusstseinsbildung, die damit einhergeht. Und da finde ich einfach eure Arbeit also unglaublich wichtig in dieser Hinsicht. Ja.
Ich glaube, Gewaltschutz und Gewaltprävention müssen als eines und ganzheitlich gedacht werden. Dann kann es nämlich auch funktionieren. Wir sehen ja in unserer Erfahrung, wie viele unserer Klientinnen den Ausstieg aus der Gewaltbeziehung tatsächlich schaffen. Wir sehen, was für eine große Rolle da auch Freundinnen, Kolleginnen, Nachbarinnen, Verwandte spielen. Und deswegen versuchen wir diese Zivilcourage, die in der Gesellschaft tatsächlich da ist, dann auch mit eigenen Angeboten noch zu stärken und zu unterstützen. Ja. Wir bieten mittlerweile 5 Jahre lang schon Zivilcourage-Training gegen patriarchale Gewalt an, wo wir in Workshops und mit Exkursionen in jedes Jahr eine Gruppe von Menschen ganz gezielt schulen, damit sie gewaltbetroffene Frauen in ihrem Umfeld ganz unabhängig von Öffnungszeiten, öffentlichen Ressourcen oder anderen Dingen auf menschlicher Ebene unterstützen können, ohne dass sie sich selbst gefährden. Und die Begeisterung, die das auslöst bei den Teilnehmenden und die Motivation, die sie haben, sich dann für andere einzusetzen, gibt uns sehr, sehr viel Hoffnung.
Das klingt großartig. Das löst bei mir jetzt gleich aus, dass ich, glaube ich, an sowas mal teilnehmen möchte. Aber gerne. Ja, das wäre super. Jetzt eine Frage dazu. Nehmen an diesen Schulungen auch Männer teil oder sind das nur Frauen?
Wir sind sehr stolz, dass auch Männer bei den Trainings dabei sind. Sie sind eine unglaubliche Bereicherung, weil sie noch ganz andere Gesichtspunkte einbringen. Und wir merken da eine ganz, ganz starke Betroffenheit. Als Frau kommt man eher dazu, dass man sich auseinandersetzt mit Gewalt. Man muss es für sich selbst ja schon am Schirm haben. Und bei Männern merke ich dann eine tiefe Erschütterung, wenn sie sehen, wie weit diese Gewaltexzesse hinter verschlossenen Türen gehen, wenn sie sich auch damit auseinandersetzen, dass das ja auch ihr bester Freund sein kann oder ein Kollege. Und wir sehen auch, dass Männer sich bei uns in der Beratungsstelle melden, die gewaltbetroffene Frauen unterstützen und die auch ganz entscheidend am möglichen Ausstieg aus der Gewaltbeziehung mit beteiligt sind.
Wahnsinn.
Kollegen, Nachbarn, gute Freunde.
Ach, super. Ja, das gibt wirklich Mut und Hoffnung. Aber jetzt vielleicht noch für unsere Zuhörenden auch, wie kann man sich für so einen Workshop oder so eine Fortbildung bei euch melden? Wie lange dauert das? Was kostet das?
Jetzt ist gerade eine sehr gute Zeit, um sich wegen dem Zivilcourage-Training zu melden. Wir starten mit unseren Workshops Mitte April. Man muss sich schon ein bisschen Zeit dafür nehmen, weil wir sehr tief auch eintauchen in die Thematik. Es sind drei Workshop-Nachmittage, jeweils Freitagnachmittag, damit es sich auch für Berufstätige gut ausgeht. Wir haben das Glück, dass wir auch Exkursionen machen können in die Gewaltambulanz zum Beispiel, die ich für eine unglaublich wichtige Einrichtung halte, wo wir sehr froh darüber sein können, dass wir so engagierte Kolleginnen hier am LKH haben, die das mit so viel Fingerspitzengefühl auch aufgebaut haben und so viel Engagement. Wir besuchen jedes Jahr auch die Kolleginnen im Frauenhaus, weil es ganz wichtig ist, dass unterstützende Personen auch den betroffenen Frauen sagen können, wie das dann ist für den Fall, dass man dort Schutz suchen muss.
Yeah.
Wir arbeiten mit dem Gewaltschutzzentrum auch zusammen, mit Neustart. Also da greift Gewaltschutz und Gewaltprävention nahtlos ineinander. Yeah.
Also das finde ich großartig und entspricht halt genau dem Ansatz auch, den wir verfolgen und wo wir auch glauben, dass das ist, was am nachhaltigsten diese Gewalt gegen Frauen letztlich zurückdrängen kann. Und ja, ich werde mich da jedenfalls einmal anmelden und erkundigen. Und etwas am Bereich möchte ich noch ansprechen, weil der ja jetzt immer mehr auch in den Fokus gerät und auch aufgrund der technischen Möglichkeiten immer mehr Möglichkeiten von, ich sage jetzt mal, digitaler Gewalt oder auch Verfolgung von Frauen mit Hilfe von technischen Möglichkeiten, von Tracking und so weiter. Inwieweit schlägt es bei euch auf? Was könnt ihr da anbieten? Wie geht ihr damit um?
Wir beschäftigen uns jetzt schon seit mehreren Jahren ganz intensiv mit dem Thema digitale Gewalt. Frauen bringen das mit in die Beratungsstelle, in den Beratungen. Wir haben mittlerweile regelmäßig Klientinnen, die von den Partnern oder Ex-Partnern abgehört werden. Mit elektronischen Mitteln ihr Bewegungsprofil ganz genau nachvollzogen wird. Es gibt immer wieder Klientinnen, die bei mir in der Beratung sitzen und sagen, ich weiß nicht, ob er jetzt gerade zuhört. Wir haben uns deswegen da selber auch schon intensiv damit beschäftigt und bieten mittlerweile auch Fortbildungen für andere Einrichtungen an. Das ist ein digitales Selbstverteidigungstraining, was wir da anbieten, wo wir die unterschiedlichen Angriffsformen, die wir aus der Beratung und auch im Austausch mit Kolleginnen kennen, dann so analysiert und aufbereitet haben, dass für jede Art des Angriffs dann auch die entsprechende Verteidigungsstrategie dann angeboten werden kann. Ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben eine Situation, wo sich die Gewalt, die ja schon bisher sehr verbreitet war, dann einfach im digitalen Bereich fortsetzt und fast verdoppelt, kann man sagen. Und da wird noch einiges auf uns zukommen, auch im Hinblick auf Netzwerke, die es gibt, wo sich gewalttätige Personen auch noch über Strategien und Angriffsformen austauschen. Also es ist absolut notwendig, da
auch rechtliche Regelungen vielleicht zu schaffen, noch vermehrt?
Wir haben uns sehr genau angeschaut, was mit bisherigen rechtlichen Möglichkeiten der Verteidigung auch machbar ist. und sind da mit durchaus kreativen Methoden schon unterwegs. Natürlich gibt es auch große Unterstützung durch erfolgreich gelungene und durchgesetzte Gesetzesmaßnahmen wie ein Dick-Pick-Verbot und Ähnliches, die es besonders für Betroffene einfach und auch ohne Kostenrisiko möglich machen gegen Übergriffigkeiten im digitalen Raum, die sich häufig dann ja auch im analogen Leben fortsetzen, auch vorzugehen.
Ja, da hat doch in der letzten Legislaturperiode auch Alma Sadic einiges weitergebracht als Justizministerin und da muss ich wirklich sagen, als Frau in der Politik bin ich dafür unglaublich dankbar. Ich persönlich bin ja da wenig Angriffen bis jetzt ausgesetzt gewesen, hin und wieder, aber verhältnismäßig harmlosen. Aber ich kenne halt doch viele Kolleginnen und vor allem je exponierter die Frauen sind, auf Bundesebene vor allem, merkt man das auch gegen Frauen, die eine gewisse Machtposition haben und in der Politik hat man die eben auch als Frau, also wirklich massive Abwertungen bis hin zu aus meiner Sicht oder auch rechtlich verfolgbaren Kommentaren und so weiter, dass das extrem zunimmt. Ja. Und ich glaube, auch das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Aspekt, wo man hinschauen muss und wo man in Wirklichkeit, wenn man auch Männer einbezieht in das, ja, also wenn Männer wirklich mithelfen und sich ganz klar positionieren gegen diese Art von Gewalt, wo das auch eine große Kraft wieder kriegen kann und eine Solidarisierung entstehen kann. Und ich glaube, das ist halt wichtiger denn je zuvor, weil wir halt weltweit einen gewissen Backlash in Richtung oder in Hinblick auf Frauenpolitik und Frauenrechte und auch wirklich die Rolle der Frau in der Gesellschaft erleben. Ja. Spürt ihr das eigentlich auch in der Einrichtung, jetzt, wenn du das vergleichst von vor 10, 15 Jahren?
Gewalt und Gewalt an Frauen ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und ich glaube, man kann deswegen auch nur als Gesellschaft Antworten darauf finden. Deswegen vertraue ich da sehr stark an die Möglichkeit, auch die Personen zu aktivieren und auch mit Handlungsoptionen auszustatten, die was dagegen unternehmen wollen.
Ja.
Es sind oft die Bereiche, die eben Hass verbreiten und auch abschätziges Gedankengut, das dann häufig auch zu Handlungen führt, oft gut organisiert, sowohl im digitalen als auch im tatsächlichen Leben. Und damit man dem was entgegensetzen kann, muss man, glaube ich, zusammen was unternehmen und gemeinsam auch schauen, dass die Personen, die sich dagegen einsetzen, die sich dafür einsetzen, dass unsere Gesellschaft eine lebbare, eine menschenfreundliche ist, dass die sich gegenseitig auch stärken.
Absolut. Ja, da leistet sie einen ganz wichtigen Beitrag. Und für mich jetzt vielleicht noch abschließend eine Frage, das ist immer eine gefährliche Frage, aber für mich eine wichtige auch. Ja. Was wünscht sich das Frauenservice, was wünscht du persönlich dir auch von uns in der Politik, vielleicht auch ganz speziell von den Frauen in der Politik, und die gibt es ja doch mittlerweile Gott sei Dank in allen Parteien, aber gibt es da irgendwas, was ich mitnehmen kann?
Ich bin sehr dankbar, wenn es die Möglichkeit zu einem direkten Austausch gibt und der Möglichkeit, unsere Erfahrungen, die wir durch die vielen Beratungen sammeln und durch unsere Arbeit, die auch unmittelbar kommunizieren zu können. Oft sind die Wege so lang und es werden viele Berichte geschrieben, es werden es wird viel zu Papier gebracht, aber ich zähle sehr auf den direkten menschlichen Austausch. Wir sind froh, wenn wir gefragt werden, was Frauen bei uns in der Beratungsstelle derzeit beschäftigt, welche Thematiken, die vielleicht sonst noch gar nirgends sichtbar sind, weil sie so stark auch mit Tabus behaftet sind, gerade Frauen auch stark betreffen. Und wir sind sehr froh, wenn wir dann stellvertretend für unsere Klientinnen, die natürlich unter auch dem Schutz der Anonymität und der Vertraulichkeit bei uns davon erzählen, das dann auch weitertragen können an Personen, die auch auf gesetzgeberischer Ebene und politischen Entscheidungen viel bewirken können, dass sich die Umstände verbessern.
Ja, schön. Also das tun wir natürlich auch sehr gerne und das trage ich auch sehr gerne weiter. Und mitunter ist ja auch dieser Podcast eine Möglichkeit, mehr Leute zu erreichen, auch direkt mit dem, was ihr anbietet, was an Möglichkeiten da ist. Ja, und insofern möchte ich einmal ein großes Danke sagen an dich, dass du heute so viel Zeit für uns gehabt hast, dass du unseren Hörerinnen und Hörern auch entsprechenden Überblick einmal gegeben hast, und möchte auch wirklich dazu aufrufen, Frauen und Männer, sich vielleicht das Angebot des Frauenservice in Graz auch einmal persönlich anzuschauen und vor allem auch dorthin zu gehen, wenn Fragen, Wünsche oder Unterstützung möglich ist. Ja? Also dieses Zivilcourage stärken bräuchte es in vielen Bereichen, aber gerade in diesem finde ich es momentan besonders wichtig. Danke für eure Arbeit. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, natürlich, dass diese Arbeit auch entsprechend finanzielle Absicherung erfährt, weil sonst kann sie eben nicht stattfinden und muss gekürzt werden. Und das ist, glaube ich, gerade jetzt einfach völlig der falsche Weg. Danke, Petra, und wir sehen uns sicher bald einmal im Frauenservice wieder.
Ich freue mich drauf.
Danke.
Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.